NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. November 1889. Die erste Musikbox wird in den USA aufgestellt.
Petticoats, Schmalzlocken, Pastellfarben und Chrom. Chuck Berry, Little Richard und Elvis dröhnen um die Wette. In der Luft liegt der Geruch von Fritten und Frikandeln. Wir sind in Rosmalen in Holland. Welches Jahrzehnt wir haben, ist nicht so sicher. Denn auch wenn der Kalender 2009 zeigt, viele hundert Besucher sind hergekommen, um dem Jahrzehnt zu huldigen, das gerne als golden bezeichnet wird. Und einem ganz besonderen Objekt.
Eine Jukebox lebt. Eine Jukebox möchte, dass Sie sich mit ihr beschäftigen. Das ist ein Objekt, ja, die vielfältigen Farben. Ja. Sie müssen Tasten betätigen. Sie müssen sich einfach anders mit dem Gerät beschäftigen, als wenn Sie eine CD einlegen und gut ist.
Petra Reuter aus Recklinghausen sammelt, kauft und verkauft Jukeboxen. Auch hier auf der Messe Rock Around the Jukebox. Experten beraten, Sammler tauschen sich aus, Laien staunen. Und immer wieder wirft einer eine Münze in die nächste Musikbox.
»1889. Die Jukebox wird geboren.«
Ein Wunder. Aus dem Kasten kommt Musik. Und man braucht nur eine Münze einzuwerfen. Nur eine Minute dauert am Anfang das kurze Vergnügen, doch die Umstehenden sind begeistert. Unterhaltung für einen Nickel, 5 Cent. Der Mann hinter dem genialen Konzept heißt Louis T. Glass. Er ist für den Vertrieb von Phonographen, den Vorläufern des Grammophons im Raum San Francisco, zuständig. Doch für die meisten Menschen sind Phonographen viel zu teuer. Sie werden außerdem mit riesigen Batterien betrieben, die für das eigene Heim viel zu unpraktisch sind. Der geschäftstüchtige Louis Glass stattet ein Gerät mit einem Münzschlitz aus, stellt es in der nächsten Bar auf und macht ein kleines Vermögen.
Ich will nicht, dass der Phonograph zu Unterhaltungszwecken verkauft wird.
Glass und seine Mitstreiter im Nickel-in-the-Slot-Geschäft haben einen mächtigen Gegner. Thomas Alva Edison, amerikanische Erfinderlegende und Vater des Phonographen.
Ich will nicht, dass der Phonograph zu Unterhaltungszwecken verkauft wird. Er ist kein Spielzeug. Ich will, dass er nur zu Geschäftszwecken verkauft wird.
Parlamentsreden aufzeichnen und Briefe diktieren, das hat Edison für seine Erfindung im Sinn. Schnöde Publikumsbelustigung in zwielichtigen Bars schadet dem Image des Phonographen.
Der Münzeinwurfmechanismus soll den Phonographen in der Meinung derer herabsetzen, die ihn nur so als reines Spielzeug sehen und deshalb seinen Wert und Nutzen für den Geschäftsmann nicht verstehen.
Was Edison jedoch übersieht, die Geschäftswelt hat gar kein Interesse am Phonographen. Das Gerät ist noch so unzuverlässig und fehleranfällig, dass es meist nach einer Probephase wieder abgeschafft wird. Auch der geschäftstüchtige Edison muss schließlich einsehen, dass Geld im Unterhaltungsgeschäft zu holen ist. Betreiber aus Louisiana berichten stolz von einer Maschine, die in 2 Monaten $1.000 in Nickeln eingebracht hat. 1891 eine Unsumme. Gerd Almind aus Dänemark hat ebenfalls einen Stand auf der holländischen Jukebox-Messe. Er ist Experte für Musikbox-Geschichte und erklärt, warum das Konzept Unterhaltung für einen Nickel von seiner Geburt heute vor 120 Jahren an sofort Erfolg hatte.
Die Kundschaft wird immer größer, wenn etwas Neues dazukommt. Und dann hat man natürlich auch zwischen Aufsteller und Saloon-Eigner, da kann man ja verabreden, wie viel Prozent bekommt er davon. Und es gibt immer noch sehr wenige Walzen. Da hört man am Ende, wenn dieses Musikstück vorbei ist.
Go to the bar and buy yourself a drink.
Doch vom münzbetriebenen Phonographen zur Jukebox ist es noch ein weiter Weg. Noch kommt die Musik unverstärkt aus Schläuchen, die sich der Kunde ins Ohr stecken muss. Elektrische Verstärkung wird erst in den 20er Jahren erfunden. Bis jede Bar ans Stromnetz angeschlossen ist, braucht die Musikbox riesige Batterien. Oder der Kunde muss an einer Kurbel drehen, um etwas zu hören. Und Auswahl hat man gar nicht. Jeder Phonograph spielt nur eine Melodie. Will man eine andere hören, muss man sich einen anderen Phonographen suchen. Trotzdem ist das Konzept Unterhaltung für 5 Cent wahnsinnig erfolgreich.
Viele normale Familien konnten ja keine Phonographen oder Grammophone kaufen. Waren einfach zu teuer. die Schallplatten waren auch so teuer. Und wenn man wirklich eine Melodie oder einen Künstler kaufen wollte, konnte man ja erst hingehen in irgendeine Arkade oder Salon und mal hören. Und dann konnte man später kaufen.
Das Zeitalter des Jazz. Amerika will tanzen. Und der Rest der Welt auch. Nur können die Musikboxen das tanzwütige Publikum kaum übertönen. Ihnen fehlt die Verstärkung.
1926. Die Jukebox wird elektrisch.
»1927 kommt die Electron Muse auf den Markt. Die erste elektrisch verstärkte Musikbox. Die Tanzhallen erbeben. Die Electron Muse ist trotzdem ein Flop, denn sie lässt den Kunden nicht selber auswählen, was er hören möchte. Ein Service, der in dieser Zeit zum Standard wird. Auch wenn bis in die 40er Jahre hinein nicht mehr als 20 Stücke auf einmal zur Verfügung stehen. Die Jukebox heißt übrigens noch nicht überall Jukebox. Zuerst nur bei der schwarzen Bevölkerung der amerikanischen Südstaaten.
Juke ist eigentlich altenglisch. Das heißt zu tanzen oder sich wild benehmen. Die Weißen in den Großstädten haben bis in den 30er Jahren automatisch Phonograph gesagt. Und dann hatte Glenn Miller in einem Radioprogramm Jukebox gesagt. Weil er war ja schon mit schwarzen Musikern sehr eng befreundet. Und sie haben immer Jukebox gesagt. Und auch Duke Joint, das war ja ein Tanzhall für Schwarzen.
Jetzt, wo die Jukebox ihren Namen hat, kann es richtig losgehen. In den 30er Jahren beginnt das, was Fans liebevoll das goldene Zeitalter nennen. Und wie so viele gesellschaftliche Entwicklungen hat auch die Hochzeit der Jukebox-Kultur ihren Ursprung in der Weltwirtschaftskrise. Gerd Almend.
Wenn man kein Geld hat, dann braucht man ein wenig mehr Unterhaltung. Sonst wird alles ja so grau und alles so traurig. Und das war eben auch für die Künstler sehr wichtig. Sie konnten auch also nicht so viele Schallplatten verkaufen, aber sie konnten trotzdem neue Melodien machen und wurde auch immer noch von den neuen Schallplattengesellschaften angestellt.
1933 wird die Prohibition aufgehoben. Viele neue Bars entstehen und eine ungeheure Nachfrage nach Jukeboxen. Vier große Herstellerfirmen verdrängen schließlich die kleineren Unternehmen vom Markt.
»1937. Die Jukebox wird bunt.«
Wurlitzer, Army, Rockola und Seeburg. Das sind die Big Four. Die vier großen, stilprägenden Jukebox-Hersteller. Denn dass die Jukebox heute begehrtes Sammlerstück ist, liegt vor allem an ihrem Äußeren. 1937 schreibt Wurlitzer Designgeschichte und bringt die erste Jukebox mit erleuchteten Plastikflächen und knalligen Farben auf den Markt. Ihr ungeheurer Erfolg sorgt dafür, dass alle anderen Hersteller ebenfalls ihre Designs ändern. Von dunklem Holz und Art Deco zu einem modernen Stil mit Lichteffekten, Chrom und ganz viel Plastik.
Auch junge Leute, die sich heute für ganz neue Architektur interessieren, können immer noch alte Boxen in ihren Heimen aufstellen. Und das sieht man gar nicht. Das sieht sehr gut aus.
Pastellfarben, bunte, rotierende Zylinder, leuchtende Bögen mit ornamentalen Mustern, beleuchtete Glasröhren, in denen Bläschen aufsteigen. Immer neue Effekte überlegen sich die Designer.
Ein Kunde kommt rein und schaut immer, wo ist Licht, und das ist etwas ganz Neues. Das war wichtig für die großen Hersteller.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bringt Wurlitzer dann die Jukebox heraus, die zur Ikone der Rock'n'Roll-Ära werden soll. Das Modell 1015, den berühmten Bubbler. Ein Bogen aus bunt beleuchteten Säulen, 8 Glasröhren mit aufsteigenden Bläschen und viel Chrom. Der Prototyp der Jukebox. In weniger als 2 Jahren verkauft Wurlitzer 56.000 Stück.
In den Spät-40er Jahren hat man eigentlich ein Problem in Amerika.
Schwarze Künstler erobern die Charts. Gegen den Willen des Establishments. Die weiße Jugend hört die Songs in den Jukeboxen und kauft die Platte für zu Hause, ohne auf die Hautfarbe des Musikers zu achten.
Man kann ja eben in Musikboxen nicht sehen, ob der Künstler schwarz oder weiß ist. Aber wenn diese ganze Jugend dann auch eine Melodie hört, das ist sehr populär. Aber dann war er eben ein schwarzer Künstler, und das geht ja nicht.
Musik.
1955. Die Jukebox, wie wir sie heute kennen.
Es war ein weiter Weg. Von dem ersten münzbetriebenen Phonographen, der dem Zuhörer für einen Nickel eine Minute lang den neuesten Sousa-Marsch vorspielte, bis zur glitzernden Hitmaschine mit allem, was die Charts hergeben. 1955 bringt Seeburg die erste Jukebox heraus, die 200 Platten auf einmal halten kann. Wegen der waagerechten Chromstangen über dem Lautsprecher erhält sie den Spitznamen Towel Rail, Handtuchhalter. Chrom ist allgegenwärtig. Die 50er werden deshalb das silberne Zeitalter der Jukebox genannt. Sammler wie Petra Reuter lieben die Jukebox gerade wegen dieser Ära, ihrer Musik und ihrer Ästhetik.
Das Chromglasdesign der 50er Jahre ist einfach wunderschön. Es ist jugendlich, es ist zeitlos, es strahlt eine Fröhlichkeit aus. Diese Dinge sind ja nicht nur Automaten, die Musik machen, sondern sie sind eben auch Objekte für die Wohnung.
In den frühen 60er Jahren endet das silberne Zeitalter. Chrom, Glas und Plastik verschwinden. Der Plattenwechselmechanismus, der vorher noch sichtbar war, wird in einer Kiste versteckt. Die Musikbox wird wieder zur Musikbox. Mit dem Aufkommen erschwinglicher HiFi-Systeme verschwinden Jukeboxen mehr und mehr aus den Kneipen, Bars und Cafés. Heute besitzen nur noch echte Fans ein Original.
Ich denke schon, dass das in erster Linie ein Nostalgiegedanke ist und auch ein Vertrauen zu den Musikboxen. Ja? Das sind ja richtig schwere Dinger. Ist eben was anderes als ein Klapperkasten, der CDs abspielt. Die meisten Leute, die sich mit Jukeboxen beschäftigen, mögen auch gerne die Oldtimer. Nur die Jukebox ist der Oldtimer fürs Wohnzimmer.
Die Jukebox ist zum Stilmöbel fürs Wohnzimmer avanciert. Und ein bisschen auch zum Prestigeobjekt. 5.000 Euro kostet ein fertig restauriertes amerikanisches Original beispielsweise bei Petra Reuter. Die Schallplatten nicht eingerechnet.
Nein, es ist nicht unbedingt billig. Aber wenn sich andere Leute ein schnelles Auto oder ein Rennboot kaufen, ist das auch nicht billig. Bei einer Musikbox ist es zumindest so, dass sie wertbeständig ist. Oder sich sogar im Wert vermehrt. Eine Geldanlage, ja. Unsere Aktien heißen Rockola, Bollitzer, Ami und Seeburg. Das ist ganz klar.
Heute hat sie nun Geburtstag, die Jukebox. Und echte Fans wie Gerd Almond haben natürlich die richtige Ausrüstung zum Feiern parat.
Ich habe hier Wachskerzen als Musikboxen geformt. Und da werde ich so noch eine abbrennen lassen, das ist klar.
Ich feiere jeden Tag den Geburtstag der Jukebox. Ich brauche da kein spezielles Datum, ich freue mich jeden Tag dran.
Im Zeitzeichen erinnerte Helene Pawlitzki an die Geschichte der Musikbox, die am 23. November 1889 begann. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Stacheldraht.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.